Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend. Hier meldet sich Anpfiff 15:30 mit der mittlerweile 80. Folge, die mal wieder etwas anders ist. Wir nehmen heute nämlich an einem Sonntag auf. Ja, und parallel dazu läuft gerade noch das letzte Spiel des Spieltages zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Und ja, die Gründe liegen auf der Hand. Es ist mal wieder die Arbeit. Unser Fernfahrer Fabi, für den geht es morgen wieder nach Dänemark. Der muss noch ein bisschen sich aufs Ohr legen. Und auch beim Sören stehen Veränderungen ins Haus. Da geht es nämlich morgen, gibt es den Einstand in der neuen Firma. Und der wird sich dann auch gerne noch mal ein bisschen früher aufs Ohr legen, damit er morgen fit und ausgeschlafen dann auf der Matte steht beim neuen Arbeitgeber. Und daher haben wir uns dann dazu entschlossen, dann heute mal wieder an dem Sonntag aufzunehmen. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Leverkusen-Spiel, da halten wir zwischendrin mal ein Auge drauf. Und ich meine, gibt da genug Gründe bzw. genug Themen, über die wir jetzt noch sprechen müssen heute, ne? Nicht wahr, Jungs? Grüß euch erstmal.
Ja, hallo zusammen. Schön, euch zu hören.
Ja, guten Abend. Schön, mit euch an einem Sonntagabend den Podcast aufzuzeigen. Bei Sören merkt man schon, dass er aufgrund seines Starts morgen bei einem neuen Arbeitgeber sehr wortkarg sein wird. Deswegen werde ich versuchen, mit meiner nicht vorhandenen Expertise die Lücken zu füllen. Von daher, let's go.
Let's go. Ja, Fabi, du bist ja auch jemand, der viel unterwegs ist und so allein im Auto. Da hat sich bestimmt jetzt in der Woche so einiges angestaut. Am Freitag haben wir es ja nicht geschafft, noch eine Folge zur Europa League bzw. zur Champions League aufzunehmen. Wollen wir da nochmal vielleicht ganz kurz einen Rückblick machen oder bist du momentan auch schockverliebt noch und willst da gar nicht mehr weiter drüber sprechen?
Naja, das Schöne ist ja, im Fußball geht es ja immer relativ schnell von schockt verliebt in Scheidung oder wie man das dann auch immer nennen mag. Aber klar, gerne nochmal rein in die Europawoche.
Dann schießt am besten direkt mal los. Wir hatten uns ja direkt alle mehr oder weniger mega auf das Spiel gefreut und am Ende war es dann doch schon eine ziemlich deutliche Klatsche für die Bayern bei Manchester City.
Ach so. Ich dachte jetzt, du meinst die anderen Spiele, die an diesem Spieltag stattgefunden haben. Nee, aber was sagt man zum FC Bayern? Die bessere Mannschaft hat gewonnen, das auf jeden Fall. Du meintest ja eben, dass sich viel angestaut hat. Eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, im Grunde genommen muss man als fairer Sportsmann einfach anerkennen, dass an diesem Tag einfach individuell von der Qualität her die bessere Mannschaft einfach auch gewonnen hat. Ein Stück weit reifer auch. Und ich sage das deshalb, weil im Grunde genommen auch der FC Bayern am Dienstag 3:0 verloren hat, auch aufgrund individueller Patzer. Das darf auf dem Niveau einfach nicht passieren. Trotzdem kann ich Tuchel zumindest ein bisschen verstehen, weil ich glaube, über 60, 70 Minuten haben die Bayern eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Also bis zu dem Patzer von Upamecano war das wirklich eigentlich schon okay, glaube ich. Auswärts bei City, viel Ballbesitz. Zwar nicht die für mich 100%igen Torchancen, aber man wurde hin und wieder auch ein bisschen gefährlich. Und City hat dann natürlich sehr clever zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, dass dann am Ende 3:0 auf der Tafel steht. Meines Erachtens vielleicht ein Tor zu hoch. Die Chancen für nächste Woche, mit dem Eindruck auch von Samstag, keine. Trotz alledem glaube ich, in Summe war es für die Bayern einfach, wie ich ja zuvor eigentlich auch schon gesagt habe, das Spiel kam einfach 2, 3, vielleicht 4 Wochen zu früh. Es ist zu viel Unruhe beim FC Bayern. Das überträgt sich dann ein Stück weit eben auch auf die Mannschaft und dann war, glaube ich, am Dienstag dann einfach auch nicht der große Wurf drin, um ehrlich zu sein.
Ja, so, und Fabi hat gerade gesagt, für ein Tor vielleicht zu hoch. Kann man jetzt aber auch von der anderen Seite sehen. Am Ende können sie vielleicht sogar froh sein, dass es nicht noch 5 oder 6 geworden sind, oder?
Ja, also ich finde auch, also das 3:0 geht absolut in Ordnung. Man hat in den entscheidenden Situationen dann auch schon, fand ich, einen Qualitätsunterschied gesehen, auch gerade was Zweikampfverhalten betrifft, was den Körper auch betrifft. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass City wesentlich stärker war und von daher geht es für mich auch in Ordnung, dass City 3:0 gewonnen hat. Ich gehe da aber auch ein bisschen mit. Ich glaube auch, dass dieses Spiel, klar, jetzt eben durch den Trainerwechsel auch ja, 2, 3 Wochen zu früh kam, aber du kannst dir diese Zeitpunkte eben nicht aussuchen. Du musst in den entscheidenden Spielen da sein. Und auch nach dem Spiel oder beziehungsweise auch jetzt, wenige Tage vor dem Rückspiel, muss ich wirklich sagen, dass ich da auch nicht wirklich positiv gestimmt bin, dass da irgendwie ein Wunder möglich ist. Ich glaube auch, dass sich das City im Rückspiel nicht mehr nehmen lässt.
Ja, und der vermeintlich kommende Gegner von City wäre dann vermutlich, gehen wir mal davon aus, wahrscheinlich dann Real Madrid, die zu Hause schon ja, ziemlich deutlich auch verdient mit 2 zu 0 gegen Chelsea gewonnen haben. Die haben da das 3 zu 0 ja, zum Ende hin verpasst zu machen, um da den Deckel schon vorzeitig drauf zu machen. Das wäre der Mittwoch gewesen, der Dienstag gewesen, und am Mittwoch ja italienisches Duell zwischen Milan und Neapel. Ja, der AC geht mit einer 1-0-Führung ins Rückspiel jetzt in der kommenden Woche. Und ja, etwas überraschend dann vielleicht noch, Lissabon verlor zu Hause gegen Inter Mailand 2-0. Für mich eine kleine Überraschung, also hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Deutet also alles darauf hin, dass wahrscheinlich ein italienischer Verein sogar am Ende des Tages vielleicht ins Finale einzieht, ne?
Liegt wohl auf der Hand, wenn das zweite Halbfinale ein rein italienisches ist, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, dass es keine italienische Mannschaft
Ja, ich
gibt,
wollte jetzt darauf
die
hinaus, Fabi, dass wahrscheinlich dann Lissabon das Spiel nicht mehr dreht in Mailand dann jetzt in der Woche.
Nee, glaube ich nicht. Keine Chance.
Glaub's auch nicht. Gut. Ja, und Donnerstag sollen Bayer Leverkusen. Glücklicher Punkt hinterher zum Schluss heraus noch.
Ja, gehe ich mit. Glücklicher Punkt gewinnen. Wir haben ja schon gesehen, dass die Belgier auch gegen Union Berlin durchaus Fußball spielen konnten. Und das hat sich jetzt auch gegen Leverkusen gezeigt. Schon scheinbar eine Mannschaft, gegen die sich eben dann auch deutsche Teams schwer tun. Aber ja, vielleicht im Rückspiel hoffe ich schon, dass Leverkusen da auch dann die Qualität, die sie ja eigentlich haben, auch im Vergleich zu den Belgiern, dass das reichen sollte.
Ja gut, das war dann die Europacup-Woche, und dann können wir durchstarten. Der 28. Spieltag, ja, hatte so einige interessante Partien, und ja, das vermeintliche 6-Punkte-Spiel, verlieren verboten, das Endspiel, waren viele Überschriften für das Spiel schon vorab geschrieben worden, fand dann am Freitagabend auf Schalke statt. Die Hertha war zu Gast, und ja, um es vielleicht vorwegzunehmen, für mich jetzt schon der Gewinner des Spieltages, definitiv die Schalker. Ja, die Hertha mit 5 zu 1 ja, aus der Arena geschossen haben, von der ersten Minute an dominante Team gewesen. Kam natürlich hinzu, dass sie dann begünstigt durch die sehr frühe Führung schon nach 3 Minuten mit dem 1-0 im Rücken ein paar Minuten später schon nach 2-0 folgen ließen. Und ja, die Hertha, ein komplett blutleerer Auftritt, übers komplette Spiel zwischenzeitlich ab und zu mal ein bisschen bemüht, kam vor der Pause noch zum Anschluss, der schon ein bisschen glücklich war. Ja, und danach spielte sich Schalke in den Rausch. Ja, ein Tor schöner als das andere teilweise. Ja, ein richtiger Befreiungsschlag, Fabi, für die Schalker.
Ja, lass doch erstmal einen Sören über seine Hertha sprechen, bevor ich jetzt Rambazamba mache oder kurzen Prozess mit der Hertha. Gut, dann halte ich mich ganz kurz. Dann darf Sören, ich glaube, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich war zum damaligen oder zu dem Zeitpunkt noch in Dänemark, konnte leider das Spiel nicht verfolgen, sondern habe nur die Highlights gesehen und natürlich ja, die Artikel dazu gelesen. Von daher obliegt es mir, glaube ich, nicht da, irgendjemanden auseinanderzunehmen und würde Sören bitten, von seiner neuen großen Liebe, der Hertha, zu sprechen.
Gerne, gerne. Nein, also ich glaube, Tobi hat es ja auch richtig gesagt. Also es war zumindest von einer Mannschaft an diesem Abend kein Abstiegskampf, und die Hertha ja, ist nicht so aufgetreten, als wollten sie dieses 6-Punkte-Spiel gewinnen. Schlechtes, sehr, sehr schlechtes Defensivverhalten. Ich glaube, das hat man deutlich gesehen. Klar, wenn du 5 Gegentore kassierst, dann hast du defensiv nicht viel richtig gemacht, das ist klar. Sie hatten sicherlich auch viel, und das ist ja auch der Stil von Schalke, auch dem Gegner den Ball zu überlassen. Da hatte Hertha schon den Vorteil eigentlich, was Ballbesitz betrifft, aber man muss schon sagen, damit konnte die Hertha nicht viel anfangen. Und ja, wenn du solche Fehler hast, einfach im Defensivverhalten, dann nimmst du dir auch in gewisser Weise den Mut auf Schalke. Und ich, ja, mir fällt schwer, da irgendwie passende Worte zu finden, weil das war wirklich ein Auftritt, wo ich sagen muss, das hätte ich so in der Form auch nicht unbedingt erwartet. Sandro Schwarz war ja nach dem Spiel auch relativ angefasst. Wir werden ja sicher gleich noch darüber sprechen, was am heutigen Sonntag passiert ist in Berlin. Aber es war wirklich grausam und auch wenn man das so ein bisschen aus Fansicht sieht, damit hätte man nicht unbedingt rechnen können.
Nee, richtig, das stimmt. Gerade nach dem 2:1, mit der die Hertha da in die Pause gegangen ist, mit dem einen Tor Rückstand, hätte man ja vermuten können, dass dann spätestens in der zweiten Halbzeit dann nochmal vielleicht ein Aufschwung kommt. Ich meine, da war ja noch nichts verloren zu dem Zeitpunkt, aber dann bekommst du dann direkt in der 48. Minute das 3:1, hast einen Ballverlust auf Strafraumhöhe der Schalker und dann fliegt da so ein Konter um die Ohren, der blitzsauber richtig schön rausgespielt war, der Schalker. Ja, und dann ist es dann passend, Simon Terodde, der ja schon seit Wochen nicht mehr getroffen hat, derjenige, der das 3:1 macht, dann plätschert das Spiel eine gute halbe Stunde so zwischen den Strafräumen im Mittelfeld hin und her. Ja, und dann das 4:1 von Bülter, ja, auch mit eins der schönsten Tore des Abends, auch ein schöner Chipball von Dani Latzer in den Lauf. Und ja, warum Christensen da rauskommt, weiß man nicht. Eine schöne Bogenlampe dann von Bülter, schlägt dann schön ein, kurz unter der Latte 4:1. Ja, den Anschluss von Richter, der kam dann noch mit dazu. Und zum Schluss noch ein sehenswerter Freischuss zum 5:2. Ja, alles in allem. Schalke wieder in Abstiegskampf angenommen nach der Niederlage letzte Woche in Hoffenheim. Ruder wieder gedreht. Jetzt waren sie jetzt zwischenzeitlich dann nach dem Freitag dann sogar auf Platz 16, sind sie wieder auf 17 abgerutscht. Aber so eng, wie das momentan da unten im Keller ist. Also ja, vom Momentum her definitiv weiter auf Schalker Seite. Und bei der Hertha, so, du hast es gerade angesprochen, ja, nach so einer Niederlage war es dann auch bei der Hertha das erste Mal in dieser Saison Zeit, die Reißleine zu ziehen.
Ja, richtig. Also am Sonntag wurde jetzt die Entscheidung verkündet, dass Sandro Schwarz nicht mehr Trainer ist. Bei Dardai wird es bis zum Saisonende machen. Ich glaube, kurzfristig sicherlich die richtige Entscheidung, einfach, das ist halt klar, neue Impulse zu setzen. Aber ich glaube, dass gerade was die Langfristigkeit betrifft, Sipal Dardai sicherlich nicht der Trainer ist, der das perfekte Match ist für die Hertha. Wichtig ist jetzt, ich glaube, das ist ganz klar, dass man den Klassenerhalt schafft, und dann eben auch mit dem Partner, mit 777, da einfach auch von diesem Netzwerk profitiert, den Sommer nutzt, Qualität dazu holt, aber im Moment geht alles darum, eben in dieser Liga zu bleiben. Und ich glaube schon, dass Pal Dardai gewisse Impulse freischalten kann. Was wichtig ist, glaube ich, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen, wenn Pal Dardai der Trainer ist. Und ja, es geht zu hoffen. Du hast jetzt im Prinzip am Wochenende das nächste 6-Punkte-Spiel gegen Bremen. Und von daher, da wird es jetzt drauf ankommen, ob du da den Turnaround schaffst, punktest oder eventuell dann sogar den Heimsieg feierst. Und dann ist die Grundstimmung natürlich dann wieder eine andere.
Fabi, aller guten Dinge sind drei. Paldada schafft es noch ein drittes Mal, die Hertha in der Liga zu halten. Oder siehst du da, hätte er sich das besser nicht mehr antun sollen?
Also erstmal glaube ich, dass es nicht viele gab, die diesen Trümmerhaufen übernehmen wollen.
Gutes
Also
Wort.
so viel mal vorab. Genau das Gleiche ist, glaube ich, was sich jetzt einfach im Laufe der letzten Wochen für mich einfach widerspiegelt, ist, dass da viele, viele Personen vor allem in verantwortlicher Position sind, die da eigentlich nichts zu suchen haben und den Verein einfach dauerhaft ja nicht dahin führen werden, wo er eigentlich hingehört, zumindest irgendwo ins ruhige Mittelfeld der Bundesliga. Es ist einfach nur traurig zu sehen, Sören, du sprichst von einem Investor 777. Ja, jeder Traditionalist, der es mit dem Fußball hält, dem wird dabei schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn das dann die große Hoffnung ist, dass Gelder freigesetzt werden, um die Qualität im Kader zu verstärken, dann müssten auch die richtigen Leute da sein, die wissen, wo sie investieren müssen. Da spreche ich teilweise aber einfach auch ja, denjenigen, die da jetzt für verantwortlich sind, einfach auch ja, ein Stück weit die Klasse ab, um das hinzubekommen. Und ja, Paul Dardai, es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum er nur die Hertha trainieren darf. Und immer wieder ist er die Notlösung, die dann wahrscheinlich auch sogar über den Sommer hinaus bleiben wird, wenn es einigermaßen gut laufen sollte, was ich nicht glaube. Ja, von daher war das ein Tiefpunkt am Samstag, nee, am Freitag natürlich, sorry. Ja, und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn du mehrmals in der Saison den Trainer wechselst. Und für mich, nach all dem, was bisher geschehen ist, hat die Hertha einfach nichts mehr in der ersten Liga zu suchen. So ehrlich muss man sein.
Hat man da zu lange, sage ich jetzt mal, die Scheuklappen vor den Augen gehabt und wollte viele Dinge nicht wahrhaben, haben es ja auch selber teilweise auch gemacht und haben da immer wieder ja, gute Leistungen oder zumindest gute Momente gesehen und da viel reininterpretiert und am Ende ist da ja wirklich nicht viel bei rumgekommen. Ich meine, wir reden jetzt auch hier von ganzen 5 Punkten, die Hertha alleine nur auswärts geholt hat und ja, und von der Qualität, Fabi, du hast ja auch gerade gesagt, man hat sich ja eigentlich im Gegensatz schon zur letzten Saison, wo es ja schon ja, mehr als knapp war, ja eher noch verschlechtert. Ne? Ich meine, da war noch zum Schluss wenigstens noch die Stärke, wo man sich auf seinen Standards da zum Teil noch verlassen konnte, wo man noch punkten konnte. Aber ja, dieses Jahr ist da ja wirklich nirgendwo.
Also ich glaube, man muss schon fair sein, also alles an Sandro Schwarz. Doch, Sandro Schwarz, oder? Ja, an Schwarz festzumachen, bei so vielen Vornamen. Alles an Schwarz festzumachen, wäre auch nicht fair. Ich glaube, da muss man ein paar Jahre weit zurückgehen. Freddy Bobic, mit Sicherheit auch ein Thema. Ja, und viele, viele andere Personen, ja, die man dann, glaube ich, zum Teil zu Recht, zum Teil nicht zu Recht vom Hof gejagt hat. Sehr, sehr viel Geld ja, in den Wind geschossen hat. Man hatte den Moment, wo man sich wirklich Möglichkeiten aufgemacht hat mit sehr viel Geld. Ja, und der Ertrag war sehr, sehr gering. Und am Ende des Tages stehst du nach ein paar Jahren ja auf Platz 18 der Bundesliga-Tabelle mit dem Rücken zur Wand. Und keiner weiß so recht, wie es wieder besser werden soll.
Ja, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Ich meine, zweimal geht es noch gegen direkte Konkurrenten der VfB und gegen die Bochumer. Ja, aber mit der Einstellung momentan sehe ich da auch ziemlich schwarz, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut.
Dann gutes Wortspiel.
Ja, es war jetzt aber mehr oder weniger sogar unabsichtlich. Also ich würde vorschlagen, dann lasst uns doch mal an die Tabellenspitze springen. Da haben wir ja auch gleichzeitig noch die Mannschaften mit in der Verlosung, die auch gleichzeitig im Abstiegskampf mit zu tun haben. Fangen wir ganz oben an, Fabi.
Dann sprechen wir jetzt sozusagen über Dumm und Dümmer.
Das ist auch eine gute Formulierung, auch ein gutes Wortspiel. Ja, an Unfähigkeit nicht zu überbieten eigentlich, der Samstag. Ich hatte meine Tippscheine schon kurz zerrissen, dann habe ich sie wieder liegen lassen, weil dann noch ein Tor fiel und dann am Ende habe ich sie doch zerrissen. Fabi, die Bayern?
Chaos. Ja, ich meine, ich habe es gerade eben auch schon gesagt, es sind viel zu viele Sachen, die da Woche für Woche dazu führen, dass einfach eine gewisse Unruhe über dem Verein herrscht oder im Verein herrscht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es natürlich dann letztendlich auch auf die Mannschaft überschlägt. Wir waren bei dieser Woche Dienstag, waren wir schon. Ja, dann kamen ja noch ein paar interne ja, Geschichten on top, die natürlich auch die Mannschaft dann irgendwann beschäftigen. Und dann hast du ein Heimspiel, was du eigentlich gewinnen musst gegen den Gegner, den du schlagen musst. Und du stehst auf dem Platz und ja, bietest eigentlich... Ja, ich würde sogar fast so weit gehen und das nicht aus Enttäuschung, sondern einfach nur gemessen an der Qualität, die auf dem Platz steht, eine Nichtleistung. Kein Tempo, keine Bewegung, kein Wille, keine Körpersprache. Gehst sogar noch 1-0 in Führung und lässt es dann einfach nur laufen in der Hoffnung, dass du es irgendwie über die Zeit bekommst. Und das in einer Art und Weise, ja, die ich beim FC Bayern eigentlich die letzten 12, 14 Jahre vielleicht noch nie gesehen habe. Ich würde aber Thomas Tuchel komplett außen vor nehmen. Er ist mit Sicherheit nicht der Schuldige, sondern es liegt an der Mannschaft, an dem Charakter, an der Mentalität.
Da haben wir das Endwort, ja. Bei den Bayern.
Ja, so ehrlich muss man dann einfach auch sein. Und ich kann sogar nochmal einen draufsetzen und das Gleiche werde ich dann aber auch über den BVB sagen. Ich glaube, wenn du so auftrittst über Wochen, hast du eigentlich auch die Meisterschaft nicht verdient. Und gehst am Ende sogar noch glücklich unter die Dusche, weil du weißt, was im anderen Spiel passiert ist, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist einfach zu wenig und es ist unerklärlich. Und ja, für den Kader, für die Qualität, die eigentlich offensichtlich irgendwo in den einzelnen Spielern steckt, ja, man muss den Fehler finden. Schnellstens.
Ja, du hast es gerade angesprochen, wenig Elan, wenig Tempo. Wir haben es der TSG da eigentlich auch in der ersten Halbzeit mehr als einfach gemacht. Die waren ja wirklich defensiv selten gefordert, sind dann zwar in Rückstand geraten, ja, aber auch in der zweiten Halbzeit dann haben sie auch gemerkt, ey, was ist hier los? Wir können dann schon ein bisschen offensiver auftreten. Und dann hatten da schon die Bayern Probleme, wirklich mal umzuschalten, ne?
Also es war ja auch ein klassisches Spiel, du gehst in Führung. Normalerweise ist es ein Spiel, wo die zur Halbzeit entschieden haben, in der Regel früher.
Ja, und haben sich danach dann zurückgelehnt, genau.
Genau, und jetzt spricht man ja oft davon, dass vielleicht auch die Kaltschnäuzigkeit oder die Effizienz im Abschluss fehlt, aber für mich ist es dann einfach der letzte Schritt, Einstellung. Und dann bin ich eher bei dem Wort kläglich als, Mangel an Effizienz, um ehrlich zu sein.
Ja, also, und die TSG kommt dann durch einen sehenswerten Freistoß von André Kramaric zurück ins Spiel. Über das Foul kann man da, glaube ich, geteilter Meinung sein, beziehungsweise war eigentlich kein Foul, oder?
Nein, das war kein Foul.
Clever angestellt, auf jeden Fall.
Ja, aber auch nach dem 1-1, klar, kamen die Bayern dann durch Pavard und durch ein Abseitstor zwar wieder zur Führung, aber danach die TSG hat dann auch hinterher zum Schluss raus dann noch auf den Sieg gespielt, ne? Ein Lucky Punch wäre ja fast noch der TSG gelungen zum Schluss.
Ja, also ich gehe auch mit, wenn das von Bayern zu wenig war, was aber auch zur Wahrheit dazugehört. Also die Chancen waren definitiv da, auch gegen Hoffenheim das Spiel früher zu entscheiden. Wenn ich glaube, Serge Gnabry hatte ein paar Chancen noch, wo Baumann auch gut gehalten hat. Klar, und dann hat Bayern auch ein bisschen aufgemacht. Dann hat Hoffenheim die Chance genutzt, um dann auch mal die Konter zu fahren. Aber ich glaube, was man Bayern im Moment auch oder in den letzten Wochen dann eben dann auch vorwerfen kann, ja, es ist nicht das, es ist zu wenig, aber sie machen dann eben die Chancen, die sie ja dann trotzdem auch haben, nicht rein. Und das ist dann eben die Frage der Effektivität. Die Hoffenheimer haben es gut gemacht, ja. Sie haben es dann auch irgendwann gemerkt, okay, wir können hier durchaus was mitnehmen. Klar, dann kriegst du so einen glücklichen Freistoß und der dann eben dann auch reingeht. Und von daher kann man sicherlich von einem gerechten Unentschieden sprechen. Für Bayern zu wenig, klar, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie gar keine Chancen hatten nach dem 1-1 dann das Spiel zu gewinnen.
Ja, ja. Ja, aber dann guckt man mal ein bisschen in die anderen Ligen. Nehmen wir jetzt nur mal jetzt Real am Wochenende und auch City. Ja, Bayern vermeintlich, Fabi, eigentlich ja mit der besten Elf gespielt, jetzt auch am Samstag, ne? Vielleicht auf ein, zwei Positionen nicht unbedingt. Und so ein Real ohne Kroos, Modric, Vinicius draußen gelassen, bei City Guardiola auch ein bisschen rotiert. Ja, aber die gewinnen dann ihre Spiele mehr oder weniger souverän, ne? Auch ohne Leistungsträger, ne?
Und vor allem halt in der jetzigen Situation, ich meine, jetzt sind es noch 6 Spiele, ja, aber da musst du die Spiele gewinnen, zu Hause dann auch gegen Hoffenheim und ihr sagt jetzt, dass sie durchaus die Chancen hatten, auch das Spiel für sich zu entscheiden. Also man hat schon auch deutlich gemerkt, dass es dann für die Hoffenheimer, glaube ich, nahe am Maximum war, was sie da hingelegt haben. Ne?
Ja, ja.
Das darf man jetzt auch nicht alles zu gut reden von Hoffenheimer Seite. Und so ein Gegner musst du halt dann einfach auch dominant letztendlich schnell 2-3-0 und dann ist die Sache auch gegessen. Ja gut, dem war nun mal nicht so. Der Quervergleich den in die anderen Ligen. Ja, aber der hinkt, um ehrlich zu sein. Real ist, glaube ich, 12 Punkte oder 14 Punkte hinter Barcelona, fokussiert sich voll auf die Champions League, spielt ohne Druck. Vor allem, meines Erachtens dahingehend hinkt der Vergleich. City, klar, absolut in Form, hat aber auch gegen den Tabellen 19. gespielt, zu Hause. Ja. Von daher jetzt da einen Vergleich zu ziehen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde mich tatsächlich auf das fokussieren, was der FC Bayern im Moment zeigt, und das ist einfach, ja, schlecht.
Ja, letztendlich ein gewonnener Punkt für die TSG. Ja, und eine andere Mannschaft im Abstiegskampf, die, ja, von dumm kommen wir zu noch dümmer, kommen wir zum BVB. Ja, was sagen wir zum BVB? Der BVB reiste ohne Niklas Süle und Kevin Schlotterbeck an. Defensive wurde ein bisschen durchgewürfelt. Hummels wieder rein. Can rückte auf die Innenverteidigerposition. Dafür Özcan in die Mitte. Ja, und für den BVB ging es eigentlich relativ gut los. Frühe Führung, 2-0 in Front. Dann noch ein Platzverweis für den VfB. Mafropanus flog danach. 2 gelben Karten innerhalb, ich glaube, von 3 oder 4 Minuten dann vom Platz. Und ja, zur Halbzeit sah es da eigentlich wirklich wie ein sicherer Sieg für den BVB aus. Ne? Aber danach, Fabi oder Sören, wie es meistens so kommt, fühlst du dich zu sicher, bekommst den Anschluss und was dann folgte in der Schlussphase war vogelwild, kann man glaube ich so sagen.
Ja, gut, klar, die 2-0-Führung, die vermeintlich beruhigende 2-0-Führung hast du angesprochen, aber zur Wahrheit gehört dann aber auch da, dass der VfB absolut drin im Spiel war. Ich glaube, über die gesamten 90 Minuten war das jetzt nicht so, dass der BVB dominant aufgetreten ist. Sie haben immer was angeboten, der VfB hatte immer noch die ein oder andere Möglichkeit und eben hat sich dann auch belohnt in den letzten 20 Minuten. Der BVB, das, was man ja auch über die Saison eigentlich sagen muss, defensiv immer wieder mit Schwächen und die hat Stuttgart gnadenlos ausgenutzt und da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum herum reden. Das waren zwei natürlich verschenkte Punkte für Dortmund und der VfB, wie auch in den letzten Wochen, sie sind da, sie spielen Fußball, sie können gegen solche Teams mithalten und dementsprechend absolut verdientes Unentschieden.
Ja. Fabi, wir hatten es letzte Woche angesprochen, der VfB ist ein Riesenunterschied, seitdem Guirassy wieder mit dabei ist. Hat man, glaube ich, letzte Woche schon beim Spiel gegen Bochum gesehen, wenn sie vorne einen Zielspieler mit drin haben, offensiv nochmal ja, einige Prozente besser. Ne?
Ja, also man muss auch sagen, ich glaube, Sören hat es mal angesprochen gerade eben, der VfB hat ja auch in der Zeit, als die Dortmunder ihre 2-0-Führung erspielt hatten, hatten sie ja auch schon relativ gute Torchancen. Also es war jetzt nicht so, dass sie erst danach aufgewacht sind oder nach der roten Karte. Ganz im Gegenteil und haben ja wirklich einen engagierten Auftritt hingelegt. Und selbst wenn man sich dann auch im Nachgang, und das ist dann schon sehr überraschend, die Spieldaten auch anguckt, wenn man nicht wüsste, dass es eine gelb-rote Karte gegeben hat, dann ja, würde man eigentlich glauben, dass 11-11 am Ende, also von der Anzahl der Spieler auf dem Feld gespielt wurde, dem war nicht so. Und nach einem 2-0 in Überzahl ist das natürlich extrem bitter für die Borussia aus Dortmund. Ne?
Ja, die hat nach dem 2-0, ich glaube, bevor der VfB da zum 2-1 kommt, hatten da, wer war es, Bellingham und Reus ja zwei wirklich gute Chancen, wo da zweimal Aluminium im Weg war. Ja, fällt da, hätte wenn das 3-0, ne, dann ist das Ding da, glaube ich, komplett durch. Und dann war ja schon das 2-1 durch Guirassy, was noch abseits war. Das sollte da eigentlich schon so ein Warnschuss eigentlich gewesen sein. Das war die 52. und das erste Tor für den VfB fällt ja in der 77. Ne? Wir reden da ja jetzt nur noch letztendlich von 13 Minuten. Ne? Also, ja, und dann bekommst du in der 92. Minute, machst du den vermeintlichen Siegtreffer, feierst dich da schon. Ja, und da warst du mit den Gedanken wirklich schon in der Kabine, ne, und auf dem Heimweg. Ja, und dann war es die 97. Minute und Silas macht da das 3-3 für den VfB. Und auch von der Moral her, ja, ein gewonnener Punkt oder eigentlich schon gewonnene 3 Punkte vom Kopf her für den VfB. Ne?
Ja.
Also von daher, ja, Edin Terzic konnte, ja, konnte es hinterher auch nicht glauben, ist da mit seiner Mannschaft hart ins Gericht gegangen, was ja auch, glaube ich, mehr als verständlich war.
Ja, es ist zu wenig. Wenn du Meister werden willst, musst du so ein Spiel gewinnen. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber es ist ja das, was wir in den letzten Wochen schon gesagt haben. Der BVB hat klar einige Spiele dann auch glücklich gewonnen. Das Defensivverhalten war in vielen Spielen nicht gut und dann kriegst du irgendwann auch mal die Quittung. Und das war wieder eine große Chance, eben auch die Bayern unter Druck zu setzen. Und dann diese Chance wird dann eben nicht genutzt.
Ja, und man muss ja auch wirklich auch sagen, ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Das ist dieses Jahr, wenn du Meister werden willst, dann wirst du es dieses Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, bei allem Respekt, und nicht, weil ich Bayern-Fan bin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Art von Saison ja die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahre nochmal geben wird beim FC Bayern. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist dieses Jahr die sehr, sehr große Chance, weil so viel, wie die Bayern dieses Jahr anbieten, in vielen Phasen der Saison, hat es seit 2012 nicht mehr gegeben. Und wenn du dieses Jahr nicht Meister wirst, dann wirst du auch die nächsten 5 Jahre nicht Meister.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. So viele Unentschieden, wie allein schon in dieser Saison die Bayern da, ja, kassiert haben. Ich glaube, es ist auch schon das 5. gewesen. Ne? Also so viele Chancen hätten, muss man dann auch irgendwann mal nutzen und aufheben. Ne?
Jetzt ja, man muss auch dann auch sagen, ich habe es bei den Bayern auch gerade gesagt, wer so spielt wie die Dortmunder am Samstag, normalerweise dürfen sie ja auch nicht Deutscher Meister werden, weil das dann einfach auch viel zu wenig ist.
Ja, das stimmt. Ja, und eine Mannschaft, die ja von dem 3:3 des BVB am Samstag profitiert, am Ende hinterher auch noch ein bisschen zittern musste, aber gerade in der ersten Halbzeit einen ja, mehr als souveränen Auftritt ablieferte, trotz 0:1 Rückstand, war RB Leipzig, die am Ende 3:2 gegen den FCA gewinnen. Der dritte Sieg in Folge für die Mannschaft von Marco Rose und ja, auch das 13. Pflichtspiel gegen den FCA gewonnen. Ja. Und Timo Werner in Topform in der ersten Halbzeit. Zwei richtig schöne, rausgespielte Tore der Leipziger. Der 3:1 von Timo Werner, richtig klasse Tor. Souveräner, abgezockter Auftritt der Leipziger, oder? Zweite Halbzeit ein bisschen ja, Fuß vom Gas genommen, den FCA wieder zurück ins Spiel geholt. Aber alles in allem kann man, glaube ich, ja, von einem verdienten Sieg sprechen.
Ja, unnötig spannend gemacht. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit, das waren ja, glaube ich, teilweise weit über 70% Ballbesitz, die Leipzig hatte. Da hat Augsburg nach dem, ja, nach der überraschenden Führung das Fußballspiel irgendwie komplett eingestellt, beziehungsweise hat versucht, irgendwie nur defensiv Fußball zu spielen. Und das hat Leipzig dann auch irgendwie klasse gemacht. Und schon zur Halbzeit das 3:1 war absolut verdient. Zweite Halbzeit muss man auch schon sagen, dass Leipzig alles im Griff hatte. Vielleicht das Tempo ein bisschen rausgenommen hat, dementsprechend den FCA im Leben gehalten hat. Aber das war ja sehr, sehr überzeugender Heimsieg.
Ja, und Fabi und im FCA, vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, durch die Punkte, die sie sich da ergattert hatten, ja, sind lange raus auf dem Abstiegskampf. Aber ich habe mir jetzt mal so eine kleine Tabelle angefertigt aus den letzten 5 Spielen, also die ganzen Abstiegsteams. Ja, der FCA, wie die Hertha, aus 5 Spielen letztendlich nur 2 Punkte geholt. Abstand ist wieder deutlich geschmolzen, ne?
Ja, also zuallererst widerspreche ich euch beiden komplett.
Okay.
beim Spielverlauf, ihr redet von überzeugend, souverän, und ehrlicherweise war das für mich ja dann deutlich knapper, als ihr beide das seht, unabhängig davon, ob die Führung verdient war zur Halbzeit. Mag sein, aber über das gesamte Spiel, vor allem die zweite Halbzeit, war für mich schon Augsburg dann definitiv auch zu erwähnen, dass es kein Auswärtsauftritt war, indem die Augsburger nur zurückkamen, weil die Leipziger vielleicht einen Gang runtergeschalten hat. Ich glaube, die Augsburger haben das, was sie zur Verfügung haben an ja, Waffen, wie man das auch immer nennen will, haben alles reingeschmissen. Und es war dann schon ein extrem knapper Erfolg für die Leipziger. Also von souverän oder überzeugend ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Das zeigt auch im Übrigen die Statistik, falls die jemand von euch beiden guckt. Von daher erstmal.
Meinst du jetzt auf die Schüsse bezogen letztendlich, auf die Abschlüsse?
Zum Beispiel auch, ja. Also ich meine, du musst ja erstmal den Weg nach vorne finden. Und wenn ihr davon redet, dass sie die Augsburger förmlich dominiert oder im Griff hatten, dafür kamen die Augsburger zu oft zum Abschluss meines Erachtens. Und ja, vielleicht, wenn man mal ein bisschen mehr Glück hat an so einem Samstag auswärts bei einer Top-Mannschaft wie Leipzig, steht vielleicht auch ein Unentschieden dran.
Ja, zum Schluss war ja noch die eine Szene, wo Blaswig da noch auf dem Posten war, noch einen rausgekratzt hatte, da gebe ich dir recht. Wenn sie es gut machen und gut läuft, kommt da der Lucky Punch vom FCA.
Klar. Ja, aber Moment, also Nkunku hatte dann auch noch 2-3 Möglichkeiten, vor allem die eine Aktion, wo er allein dann auf den Torwart zuläuft. Also weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es auch dann hätte irgendwie 4-1 oder 4-2 ausgehen können, wenn nicht sogar müssen, wenn man die Chancen
ja, einfach hätte, in der hätte Endphase. Können, aber wie gesagt, das war jetzt kein ultra-dominanter Auftritt der Leipziger und die Augsburger an die Wand gespielt. Also da sind wir weit von entfernt, Freunde der Sonne.
Wir haben auf jeden Fall
gut, am Ende steht es 2-1 für euch, also von daher habe Niederlage eingestanden.
Nein, alles gut, Fabi, alles gut. Das ist das Schöne, dass wir hier auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Ja, unterschiedliche Sichtweisen haben wir wahrscheinlich beim nächsten Spiel, was wir am Samstagnachmittag noch hatten, wahrscheinlich nicht. Am Ende Punkteteilung am Rhein. Ja, die Mainzer bleiben durch den Punkt auch im 9. Bundesligaspiel jetzt in Folge ungeschlagen. 5 Siege, 4 Unentschieden. Ja, und die Kölner schaffen es mal wieder, ein Heimtor vor heimischen Fans zu schießen. Nach 3 zuvor 3 Spielen ohne eigenes Tor. Am Ende der FC, die deutlich bessere Mannschaft, die viel, viel mehr investiert hat ins Spiel, viel versucht hat. Ja, und am Ende leider wieder nicht effektiv genug vom Tor war.
Ja, zwei verlorene Punkte für den FC. Also ich glaube, gerade nach dem 0-1 war Köln die klar bessere Mannschaft. Auch da irgendwie Mainz dann das Fußballspielen eingestellt, überhaupt nicht mehr nach vorne bemüht. Und der FC hat richtig guten Fußball gespielt. Also das war so, wie man ihn kannte. Auch in der zweiten Halbzeit sich dann auch belohnt nach 50 Minuten. Und da war danach auch wesentlich mehr drin. Von daher würde ich dann eher sagen, dass zwei verschenkte Punkte für den FC waren. Aber ja, wie du schon sagst, Mainz wieder nicht verloren und setzen sich da weiter fest und haben die Möglichkeit, dann auch noch die Conference League zu erreichen.
Ja, Fabi, die Mainzer gehen durch unseren, ich habe ja mittlerweile richtig lieb gewonnen, durch Ajok schon mit seinem fünften Tor seit seiner Verpflichtung in der Winterpause in Führung. Schöne Hereingabe von Widmer und Ajok kommt da ja am zweiten Pfosten mit seinem langen Bein ran. Hüber, müssen wir, glaube ich, auch mal ein bisschen in die Schuld nehmen, guckt den Ball an, sieht die Flanke kommen und ja, lässt ihn einfach an sich vorbeigehen. Hinter ihm war Ajok, war dann eigentlich ein vermeidbares Gegentor. Ja, und kurz nach der Halbzeit dann ein schönes Zusammenspiel zwischen Ljubicic und Jonas Hector im Doppelpass. Dann der Ausgleich. Ja, und von da an ja, war der FC die spielbestimmendere Mannschaft, ne? Lindenmeier hatte ja zwischenzeitlich noch eine super Aktion bzw. Chance, wo er 1 gegen 1 auf Robin Zentner zugelaufen ist, wo, ja, ich sag mal, ein Torjäger da wahrscheinlich ja 2-1 macht für den FC. Am Ende können, glaube ich, beide Mannschaften mit dem Punkt ja, weitestgehend auch noch leben, ne? Auch wenn man den Abstand auf die Abstiegsränge vom FC dann mal betrachtet, ne? Die Mainzer bleiben weiter im Rennen, sondern du hast es gesagt, um die Europacup-Plätze. Ja, und Fabi, auf die Mainzer warten dann am kommenden Wochenende die Bayern, die sind dann zu Gast, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Mainzer haben sie ein bisschen geschont für das Heimspiel des Jahres, um die Bayern ein bisschen zu ärgern. Mit der momentanen Verfassung hätten sie das wahrscheinlich gar nicht machen müssen, um ehrlich zu sein. Es war schon irgendwie sehr, sehr überraschend, wie die Mainzer vor allem in der Offensive aufgetreten sind. Das war ja eigentlich außergewöhnlich wenig. Für die Kölner glaube ich tatsächlich, dass es die große Möglichkeit war, sich wirklich endgültig zu befreien in der Art und Weise, wie man dann vielleicht doch noch, wenn es ganz blöd läuft, die nächsten Spiele, jeder von uns weiß, wie verrückt das im Moment im Keller ist, dann doch vielleicht noch da unten reinzurutschen. Jetzt sind es 8 Punkte zum Relegationsplatz. Es hätten 10 sein können. Ich glaube, das wäre dann auch noch mal mehr beruhigend gewesen. Alles in allem glaube ich aber ein Ergebnis, mit dem beide irgendwo ihren Frieden finden werden. Ganz klar, trotzdem für die Kölner ein bisschen schade, weil mehr drin gewesen wäre.
Ja, definitiv, definitiv. Ja, gut. Ja, zu Ajok vielleicht noch kurz was. Ist die Winterneuverpflichtung aus allen Top 5 Ligen mit den meisten erzielten Toren momentan. Also haben die Mainz auf jeden Fall einen guten Griff da getätigt. Ja, guter Griff am Anfang der Saison war auch bei der Eintracht aus Frankfurt, Kolo Muani. Fabi Sören rettet den Frankfurtern am Ende gegen die Borussia aus Gladbach. Ja, noch ein Punkt. Mal wieder ist auf ihn Verlass. Ja, die Frankfurter bei dem Spiel scheitern auch letztendlich an ihrer Chancenverwertung. Chancen waren jede Menge da, nachdem sie 0-1 in Rückstand geraten sind, spielten sie lange aufs Gladbacher Tor. Ausgleich fiel erst in der 83. Minute. Die Gladbacher hielt lange Jonas Omlin im Spiel. Ja, und die Frankfurter sind durch die ja, letzten 7 Spiele kein Sieg, so ziemlich oben aus den Champions-League-Rängen rausgerutscht. Und ja, es droht auch der Verlust der Europacup-Plätze, ne?
Ja, also zuerst würde ich sagen, dass Spiele mit Gladbach mich eigentlich überhaupt mit Gladbacher Beteiligung mich irgendwie überhaupt nicht mehr interessieren. Also das ist gerade auch was spielerisch betrifft. Klar, du gehst 1-0 in Frankfurt in Führung, aber danach kam nichts mehr. Du hast richtig gesagt, die Eintracht war nach dem 0-1-Rückstand auch die stärkere Mannschaft eigentlich. Auch da Effektivität nicht belohnt für die Chancen, die sie sich herausgespielt haben. Auch da 2 verschenkte Punkte, verlieren den Anschluss. Aber ich glaube trotzdem auch oder habe das Gefühl, das ist das, was Frankfurt im Moment auch leisten kann. Also sie haben die letzten Monate, letzte Saison sicherlich auch überperformt. Und dass da irgendwie dann die Europa League Plätze möglich sind, ich glaube, das passt dann eher zu den Ansprüchen in Frankfurt. Von daher, klar, 2 Punkte verschenkt, aber es ist ja noch alles drin, was die internationalen Plätze betrifft.
Bisschen, glaube ich,
Ist schwierig, das Spiel, ne?
Nee, das Spiel überhaupt nicht. Also Gladbach in der Offensive eigentlich nach dem 1-0 nicht mehr stattgefunden. war dann, glaube ich, ja, im Verwaltungsmodus. Offensichtlich muss es dann irgendwann zu einem Gegentreffer kommen für die Frankfurter, so wie Sören sagt, ist im Moment anscheinend ja nicht viel mehr drin in der Art und Weise, was sie an Power und Speed auf den Platz bringen können. Aber für die Frankfurter, glaube ich, ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil ich glaube, ich habe es letzte Woche ja schon mal gesagt, die Ausgangsposition, die man inne hatte, ja, durch die letzten Wochen verspielt. Jetzt alles auf den DFB-Pokalsieg zu setzen, ist, glaube ich, auch ein bisschen vermessen, aber klar, möglich, definitiv würde dir ja die Qualifikation für die Europa League garantieren. Ja, aber wenn du natürlich so auftrittst, frage ich mich natürlich, wie groß die Hoffnung auf Besserung sein darf, wenn man es mit der Eintracht hält. Im Moment ist der Trend einfach zu negativ, um da zu sagen, es kommt der Turnaround, wo die wieder ihre Dreier einsammeln oder ihre Punkte sammeln, um eben nach vorne nochmal ja, anzugreifen. Die Champions League ist mittlerweile abgehakt, die ist zu weit weg. Ich glaube, es geht rein nur noch um die Europa League. Ja, abhängig davon, wie die Leverkusener spielen, die heute die große Chance haben, da so ein kleines Polster dazwischen zu setzen. Ja, es wird schwierig.
Am kommenden Wochenende geht es dann, Samstagabend Topspiel dann zur Borussia Dortmund. Wird dann auch kein leichtes Spiel für die Frankfurter werden. Ja, und die Gladbacher schaffen es weiterhin nicht unter Daniel Farke, mal 2 Siege in Folge einzufahren. Immer noch nicht geschafft. Und was auch wirklich beängstigend ist, ist die Auswärtsschwäche der Gladbacher jetzt in der ganzen Saison. Gerade mal 9 Punkte auswärts geholt, 6 Unentschieden, 1 Sieg. Ja, und über die Mannschaft haben wir ja dieses Jahr schon uns oft genug aufgeregt. Jetzt sind dann noch die ja, Wechselkandidaten, ist einiges die Woche dann aufgeploppt, was jetzt, wo wir ja alle schon vermutet haben, dass es so kommen wird. Thuram verlässt die Gladbacher, Kamada bei den Frankfurtern. Es sind einige Wechsel, die da jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mehr bekannt gegeben werden. Und ja, Fabi, du hast bei den Gladbachern ja schon angesprochen, der Umbruch, der jetzt stattfindet bei Gladbach, ja, wird nächste Saison wahrscheinlich große Folgen haben.
Ja, natürlich sehr große Folgen, weil ich meine, im Moment steht die Gladbacher Mannschaft für kein System. Wahrscheinlich auch für viele Spieler unattraktiv. Du qualifizierst dich wieder nicht für das internationale Geschäft. Weißt, dass im Sommer ja ein Umbruch stattfindet. Ja, ich hoffe, es gibt einen guten Bob, den Baumeister, der da letztendlich was an Kader zusammenstellt. Und auch hier ist natürlich schwierig. Du hast kaum Möglichkeiten, kaum ja, finanzielle Freiräume oder Spielräume, sondern die Gladbacher müssen sehr, sehr, wie sagt man da, Sören, innovativ sein.
Kreativ.
Kreativ, danke. Sein, um da wirklich eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu bringen. Ja, und ich glaube, das Thema, ja, Team Spirit und Mentalität ist in Gladbach nicht erst seit diesem Jahr ein großes Thema, sondern meines Erachtens eigentlich schon seit 2 Jahren. Ja, und es wird ja ein ganz, ganz wichtiger Sommer werden für die Gladbacher. Allerdings eben auch ja, sehr, sehr schwer.
Schauen wir mal, wie es bei den Gladbachern dann weitergeht, die dann am kommenden Wochenende Union Berlin zu Gast haben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, das erste Sonntagsspiel war der SC Freiburg zu Gast bei Werder Bremen. Ja, und die Freiburger, die melden sich mit einem Doppelschlag von Salah und Höhler im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück, bleiben im Windschatten von RB und Union und ja, haben jetzt nach zuletzt 3 Spielen ohne Sieg mal wieder einen ganz wichtigen Dreier eingefahren und die Mannschaft von Christian Streich bleibt, wie angesprochen, weiterhin im Rennen um die Champions-League-Plätze, Fabi. Ein ganz wichtiger Sieg bei den Bremern, auch wenn er erst spät zustande kam. Letztendlich war es mehr oder weniger 2-mal Lukas Höhler, der da mitentscheidend war bei den Toren. Ohne Gregoritsch waren sie angetreten. Ja, und die Bremer jetzt schon seit 6 Spielen sieglos, nur 2 Punkte geholt, aber ja, immer noch genug Punkte zwischen ihnen und Relegationsplatz 16.
Also ja, absolut. Sehr, sehr wichtiger Dreier für die Freiburger. Ich mache es aber kurz und unterstelle eigentlich den Werderanern, dass sie sozusagen den mindestens Punktgewinn, vielleicht sogar Heimsieg mit verschenkt hat durch die Art und Weise, wie sie dann defensiv verteidigt haben, vor allem die letzten 20, 25 Minuten von den Freiburgern eigentlich auch ein bisschen wenig kam, um ehrlich zu sein. Also über die gesamten 90 Minuten betrachtet, haben die, ja, die Bremer eigentlich auch ein gutes, ja, okay, vielleicht ein ordentliches bis gutes Heimspiel gemacht, in dem sie eigentlich nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen.
Definitiv nicht, wie die Tore gefallen sind. Du hast gerade angesprochen, zwei Unachtsamkeiten. Einmal reklamieren sie vorne ein Handspiel, wo sie alle aufgerückt waren. Dann kommt ein langer Befreiungsschlag, ja, wo dann Salah und Höhler quasi gegen zwei Bremer dann es wirklich gut machen und die Bremer sich auch ein bisschen, ja, dumm, unglücklich anstellen, ein bisschen zu weit von den Leuten weg sind. Da fangen sich dann das 1-1 und bei dem 2-1 wird dann, ich weiß gar nicht, wer die Flanke reingebracht hatte, konnte man frei flanken von außen und ja, macht Lukas Höhler da auch richtig klasse, lässt den Ball da schön über den Kopf drüber rutschen und der Ball schlägt dann im langen Eck ein, war dann auch nicht zu halten für Pavlenka. Ja, und dann haben es die Freiburger dann auch clever runtergespielt. Was man, glaube ich, auch gemerkt hat, ist, wenn die Bremer vorne keinen Zielspieler drin haben, Niklas Füllkrug ist ja, glaube ich, aufgrund einer, ich glaube, Oberschenkel oder Wade war es, glaube ich, mit Problemen ausgefallen. Ja, und wenn so ein Spieler ausfällt, das merkt man dann schon, ne? Obwohl sie bis dahin ja wirklich gut im Spiel waren, hat es ja gesagt auch. Also von daher, ja, mal wieder keine Punkte für die Bremer. So, und jetzt geht es am kommenden Wochenende nach Berlin.
Richtig, ja, das ist auch wieder so ein Spiel. Klar, 32 Punkte Bremen. Ich sehe sie jetzt nicht, dass sie da unten noch komplett reinrutschen. Von daher für die Hertha definitiv eine Chance, gegen die Bremer was zu holen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt bei dem Spiel auch das Gefühl, dass die Freiburger das richtig abgezockt gemacht haben. Auch nach dem Rückstand. Sie waren da, sie haben sich zurückgekämpft, die Tore auch in entscheidenden Momenten dann gemacht. Und vom Gefühl her würde ich sogar sagen, dass der Sportclub es bis zum Ende der Saison sogar noch schaffen kann, Union Berlin einzuholen. Das sind ja nur 2 Punkte Unterschied. Ich glaube schon, dass mindestens Platz 4 möglich ist für die Freiburger.
Ja, kommen wir ja direkt zum, ja, direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze. Du hast gerade angesprochen, Union Berlin jetzt am Wochenende, am zweiten Spiel am Sonntag, nur 1-1 gegen deinen VfL Bochum am Ende. Ja, was halten wir von dem Spiel? War es ein Spiel, wo am Ende beide Mannschaften gut mitleben können oder war für den VfL ja vielleicht sogar ein Dreier drin?
Ja, also unterm Strich würde ich sagen, es war beides drin. Also man hätte dieses Spiel definitiv gewinnen können. Man hat ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, aber ist oft an Frederik Krönow gescheitert. Auf der anderen Seite, Union hatte auch gerade in der zweiten Halbzeit eine Chance von Kevin Behrens, denke, ein Riesending, 2-1 in Führung zu gehen. Also unterm Strich vielleicht ein gerechtes Unentschieden. Mit ein bisschen mehr Glück kann der VfL auch 3 Punkte mit aus Berlin nehmen. Aber ich glaube, wenn man vor dem Spiel gesagt bekommen hätte, okay, ich spiele unentschieden, holt einen Punkt bei einer vermeintlichen Top-Mannschaft der Bundesliga, ich glaube, dann hätten wir das alle unterschrieben. Und jetzt hat man 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Von daher ist es absolut in Ordnung.
Ja, kann ein Punkt sein, der am Ende vielleicht, ja, über Abstieg oder Nicht-Abstieg auch schon wieder mitentscheiden wird. Ne? Du hast die Chance von Behrens angesprochen, die macht er ja in den letzten Wochen normalerweise blind mit zu den Augen, die Chance, die er da hatte. Den Kopfball, den er neben das Tor setzt. Ja, und am Ende hatte Hofmann dann ja 2-3 gute Kopfballaktionen, wo Renno, hat es ja auch schon gesagt, richtig stark parieren konnte. Ne? Also von daher. Ja, und Union, Fabi, kann man sagen, können sie mit zufrieden sein, bleiben weiter im Rennen und werden wahrscheinlich dann in den kommenden Wochen weiter ihre Punkte holen. Ne? Sind nicht da oben wegzukriegen. Keine Schwächephase in dem Sinne und dann nehmen sie auch mal einen Unentschieden mit.
Ja, also ich meine, Erfolg gibt einem ja das Recht, letztendlich auch für sich zu beanspruchen, dass man vieles sehr, sehr richtig macht. Und das ist auch definitiv Fakt bei Union. Muss man Fan sein der Spielweise und des Systems der Unioner? Glaube nicht. Das darf man sich dann auch auch rausnehmen. Ist natürlich ein Märchen, was dort in Berlin passiert. Wird sehr wahrscheinlich auch reichen für mindestens, nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern es wird reichen für mindestens die Europa League. Mit der Möglichkeit, sogar noch die Champions League zu erreichen. Für den Verein wunderbar. Ich glaube aber, in einem Heimspiel gegen VfL Bochum dass man vielleicht durchaus auch mal den Weg nach vorne suchen könnte, in der Art und Weise, dass man auch mal ja, Druck aufbaut, Ballbesitzphasen hat. Da steht Urs Fischer nicht drauf. Ist auch okay, weil am Ende, wie gesagt, kam wieder ein Punkt rein in Unterzahl. Von daher ja. Gibt es keinen Grund, dagegen zu sprechen, weil es auch über die gesamte Saison bisher in Form von Punkten einfach erfolgreich war.
Ja, und wenn es spielerisch nicht mal funktioniert, ne, und sich viel im Mittelfeld abspielt, dann helfen ja meistens, wie es so oft in den letzten Wochen bei den Unionern, die Standards. Und das war ja dann das 1-0 durch einen richtig schönen Freischuss von Juranovic. Unhaltbar für Manuel Riemann, wie die Mauer da gestanden hat, verstehe ich bis heute nicht. Da zweigeteilt irgendwie und dazwischen dann nochmal zwei Bochumer, also war ganz komisch, aber da kann man Manuel Riemann auf jeden Fall, ja, nach den ganzen Diskussionen in der letzten Woche auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Und das von der Mentalität her und von der Einstellung bei der Mannschaft vom VfL Bochum momentan stimmt, hat man, glaube ich, auch nach dem Rückstand in der zweiten Halbzeit auch gesehen.
Ja, absolut. Also das ist so, musst du auftreten, wenn du die Klasse halten willst. Kann man gerne den Vergleich zu Hertha machen, die das im Moment nicht auf den Platz bringt. Und wenn es so in den nächsten Wochen weitergeht für den VfL, sollte auch der direkte Klassenerhalt definitiv drin sein.
Ja, wir können uns ja
wir vermerken, dass das Feuer in Sören mehr für die Hertha brennt als für die Bochumer. Wenn ich da zurückdenke an die letzten 1,5 Jahre Podcast, wie sehr emotionsgeladen die Spielberichte immer über den VfL waren. Heute holen sie einen Punkt auswärts beim Tabellendritten. Sören geht einfach nur kurz drüber. Und ja.
Aber lassen wir uns mal überraschen, wie die nächsten Wochen dann so laufen, wo dann der Weg hingeht, das VfL. Vielleicht kommt da ja noch ein Ausbruch, ein Gefühlsausbruch von Sören, dass er ja nicht mehr zu halten ist. Und vielleicht schon am kommenden Wochenende, wenn die Wolfsburger dann an der Castropa zu Gast sind. Und vielleicht macht der VfL dann ja schon einen großen Schritt Richtung, Richtung Tabellenplatz 13, 14. Ja.
Merkt man ja auch in unserer Gruppe. Ich glaube, vom VfL Bochum habe ich seit einem halben Jahr nichts mehr gelesen, von der Hertha andauernd. Da gibt es mittlerweile sogar schon Fanshop-Screenshots und weiß der Geier.
Ja.
Ja, aber es ist gut. Sören, ich drücke der Hertha die Daumen, ich drücke dem VfL Bochum die Daumen.
Die hat es auch nötiger.
Hansa Rostock die Daumen, Chelsea, Leicester und wen du auch sonst noch alles in deinem Petto hast.
Ajax hast du auch vergessen.
Ajax,
stimmt.
Ja, und wir können uns ja mal die Woche Gedanken machen, beziehungsweise können uns ja mal den Spaß machen und mal beim Kicker den Tabellenrechner mal anschmeißen. Jetzt haben wir noch 6 Spieltage, also sag mal so rein vom Momentum aus und vom Gefühl her, Fabi, die letzten 3 für dich. Einfach jetzt mal so aus der Hüfte rausgeschossen.
Hertha, Schalke, Stuttgart, also 18, 17, 16.
Okay, okay. Und bei dir, Sören?
Schalke 18, Augsburg 17 und Hertha 16.
Boah, glaubt an die Relegation, okay. Nee, ich platziere die Hertha auf 18, auf die 17 setze ich tatsächlich die Schalker und auf 16 den, nee, Moment, habe ich Hertha vergessen, nee, und auf 16 den FCA. Ich glaube, dass die noch mit reinkommen und der VfB sich da noch irgendwie retten kann und wird.
Würde ich mir wünschen für den VfB, um ehrlich zu sein.
Also wenn man sich mal so die Restprogramme der letzten...
Boah, man stellt sich aber mal vor, was man da für eine Relegation im Zweifel hat. Ne? Jeder, der die zweite Liga ein bisschen auch mitverfolgt. Tragisch, was wieder mit den Hamburgern im Moment passiert. Nach einem 6-1 gegen Hannover, dann so ein Auftritt. Ja, und dann plötzlich bist du ja Relegationsplatz und der Jäger eigentlich.
Ja, aber
wobei, mal ganz ehrlich, mal geil finde ich es nicht, dass Heidenheim auf 2 steht.
Ja, aber die Unfähigkeit der anderen ist ja nicht zu ist ja ähnlich wie in der ersten Liga. Ne? Ich meine, Darmstadt verliert heute in Düsseldorf. Pauli hat die Riesenchance, vorm Derby am kommenden Wochenende auf 3 Punkte an den HSV ranzurutschen. Die verkacken heute auch gegen Bielefeld. Also da will ja auch anscheinend keiner wirklich aufsteigen.
Aber jetzt auch mal Hand aufs Herz. Also ich meine, die ersten 3... die stehen da zurecht oben bei den anderen Mannschaften. Fortuna Düsseldorf, ich meine, du warst oft genug im Stadion. Jeder hat oder jeder von uns hat wahrscheinlich mal ein bisschen in dem einen oder anderen Spiel gesehen. St. Pauli auch, dafür war die Hinrunde einfach viel zu schlecht. Es hat schon, ja, wie soll ich sagen, normalerweise würde ich es schon dem HSV auch wünschen, dass er nach oben geht. Ich meine, der gehört einfach in die erste Liga, ist kein Geheimnis. Die Heidenheimer, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, auch eine nette Story, aber man muss dann aufpassen, dass man nicht zu viele Märchen in der ersten Liga hat, weil ich glaube, ja, ist doch so, oder? Weil ich meine, irgendwann wird es dann auch ein bisschen komisch. Du hast dann Darmstadt, Heidenheim, gut, die Unioner darf man da jetzt nicht mehr dazu nehmen, aber die haben eben nun mal auch nochmal eine außerordentliche Rolle in der ersten Liga. Das ist dann irgendwann, glaube ich, auch einfach des Guten zu viel. Und von daher wünsche ich mir, dass es der HSV mindestens auf der 2 ins Ziel packt. Aber dann nochmal zurück. Man stellt sich vor, der HSV geht als Dritter in die Relegation und du hast dann ein Spiel, beispielsweise VfB gegen HSV, das ist schon
Oder HSV Schalke.
HSV Schalke, ja.
Aber nochmal, was du gerade sagtest, Fabi, wir haben die letzten Jahre, haben wir es immer wieder gesehen und miterlebt. In der zweiten Liga hast du die letzten Jahre immer eine Mannschaft mit dabei gehabt, die es über Jahre lang versucht hat und immer kläglich als Vierter gescheitert ist. Die letzten Jahre war es Greuther Fürth, die dann irgendwann das mal geschafft hatten. Und ich. Vielleicht ist es wirklich ist dieses Jahr dann die sympathische Mannschaft von Frank Schmidt und Heidenheim, die dann da durchrutscht, weil halt die Unfähigkeit der anderen Teams mal wieder, ja, wieder mitspielt, ne?
Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, aber ich meine, am Ende des Tages, wenn ich Bundesliga-Fan bin, und ich muss ja nicht mal HSV-Fan oder Bayern-Fan sein, aber Bayern gegen HSV ist dann doch nochmal was anderes, als wenn an Samstagabend 18:30 Topspiel Bayern gegen Heidenheim. Sorry. Ich weiß gar
Ja.
nicht, wie ich das zu Hause erklären soll.
Gebe ich dir vollkommen recht. Der Sören wird das mit Sicherheit unterschreiben. Das wäre dann Konkurrenz im Abstiegskampf, den man vielleicht dann auch, wenn sie drin bleiben, hinterlässig lassen könnte, ne?
Ja, absolut, absolut. Ja, gut, klar, also man wünscht sich das immer, wenn jetzt Hamburg aufsteigt, dann hofft man, dass Schalke drin bleibt. Also im Endeffekt, du hast es richtig gesagt, es liegt an der Unfähigkeit der Vereine in der zweiten Liga auch, wenn ich an Hannover 96 denke, was da auch an Geld reingepumpt wird. Hannover, ja, Landeshauptstadt hier in Niedersachsen, sie kriegen es nicht hin, ein Team zu formen, was um einen Aufstieg in die erste Liga spielt. Und ja, Unfähigkeit. Ich glaube, das ist das passende Wort für viele Teams in der zweiten Liga.
Ja. Gut, dann belassen wir es mal dabei. Beenden wir die Folge mit Unfähigkeit, was
Nein!
heute nicht auf uns zutrifft. Obwohl, Fabi, ich habe dein Ergebnis am Wochenende gelesen. Wollen wir da nur drauf eingehen oder
DFB-Pokal der Frauen, oder?
ganz, ganz herbe Klatsche der Bayern-Frauen?
Oh ja, oh ja. Ganz großer Knick in der Saison der Bayern. Frauen. Ja, auch bei den Männern ist doch fast ja alles zusammen im Moment. Ich weiß gar nicht, wie sieht es bei den Basketballern aus? Ich glaube, die sind Dritter, oder? Sören, kann das sein?
Ja, Playoff ist schon gesichert, ja.
Ja, wenigstens
Ja,
auf eine
gut.
Mannschaft in München ist Verlass. Die
Ah ja, stimmt, beim
beim
Eishockey. Ja, aber die
Eishockey.
gehören.
Ja, okay, gut,
Obwohl,
lassen wir
die
das
bauen ja
Thema.
zusammen mit uns eine Indoor-Arena. Also vielleicht gehören sie auch mit dazu, wie auch immer. Ganz böse Klatsche. Also nachdem man in der Champions League rausgeflogen ist, zu Recht gegen Arsenal. Jetzt eigentlich eine gute. Ja, Ausgangssituation hatte im Pokal ein Heimspiel. Ja, und förmlich überfahren wurde von den Wolfsburgern. Ja, so muss man es ausdrücken, oder?
Ja, definitiv, definitiv.
Ja, und jetzt bleibt da letztendlich auch die Meisterschaft, wobei das eigentlich auch ein extremer Gewinn oder eine relativ große Überraschung wäre, wenn die Bayern wirklich Meister werden würden bei den Frauen.
Gut, komm, vier Mannschaften sollen diese Woche die durchgehende Champions League kurz hintereinander weg.
Oh, Neapel, Benfica, wen haben wir noch? City, klar.
Trinkst du Whisky gerade, oder?
Nein.
Zur Beruhigung. Ja, und Real?
Ja, auf jeden Fall, Real Madrid, klar. Ja.
Fabi, ähnlich?
Nö. Inter, City, AC Mailand und Real.
Okay. Gut, dann bleibt bei mir noch City, Real. Ich gehe mit Neapel und Inter. Dann haben wir das auch geklärt. Ja, und Leverkusen kommt auch eine Runde weiter.
Na, hoffentlich.
Hoffen wir es mal.
Ey, mal ganz im Ernst, ne? Also die Leverkusener, die haben schon mit ein bisschen Glück in dem einen oder anderen Moment kannst du vielleicht wirklich die Europa League gewinnen. Ne?
Ja, und ich kann vorwegnehmen, kann ich euch herzlich mit einladen, würde der Carsten uns mit auf die Liste setzen. Es ist sogar, wie ich mitbekommen habe, schon ein Sonderzug nach Budapest geplant.
Fabi.
Also ist, glaube ich, auch...
Vielen Dank. Ich habe jetzt eher mit irgendwelchen VIP-Karten für das Heimspiel gerechnet, da wäre ich dabei gewesen. Nein, Spaß beiseite, aber Sonderzug nach Budapest.
Leider nicht mit zur Lösung.
Wie es dir geht, Sören, eine nette Einladung. Danke, Carsten. Vielleicht, wir sehen uns ja hoffentlich bald mal wieder. Aber sehr nett, danke.
Also Budapest
auch
keine Reise.
Auch da wüsste ich nicht, wie ich es zu Hause erklären soll. Um ehrlich zu sein.
Ja gut, in diesem Sinne geht es dann nicht für uns nach Budapest oder für euch nach Budapest und dann hören wir uns, ja, schauen
was
wir mal.
Was ist denn los mit dir? Du hast schon wieder was.
Ich habe meinen Gewinner des Spieltages doch schon am Anfang der Folge schon bekannt gegeben.
Ja, aber dann dürfen doch wir zwei noch.
Euch bleibt gar nichts anderes übrig, als da mit aufzuspringen heute, oder? Oder hast du einen anderen Gewinner des Spieltages?
Ja, doch. Hoeneß. Und zwar nicht Uli, sondern Sebi, oder?
Ja, ja.
Sebi Hoeneß, sagt man das so? Bin eigentlich kein großer Fan von ihm, um ehrlich zu sein. Trotz alledem, seit er beim VfB übernommen hat, zeigt der Trend deutlich nach oben. Ich glaube, alle drei sind positiv überrascht und ich glaube, die Stuttgarter haben sich's verdient, mit Moral und Einsatz mein Gewinner des Spieltags zu sein.
Für mich Daniel Mahlen, 4 Tore in 4 Spielen aus den letzten 4 Spielen. Ich habe ja immer so ein kleines Auge noch auf Spieler, die aus der Eredivisie in die Bundesliga wechseln. Also macht's gut im Moment. Er hatte auch eine schwere Anfangsphase in Dortmund und jetzt ist er ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Moment für den BVB.
Ich kann an dieser Stelle bestätigen, diesen Spieler gibt's wirklich.
Stimmt, den anderen
Spieler. Den Spieler aus Saudi-Arabien suche ich übrigens immer noch.
Hast du wahrscheinlich irgendwelche Striche immer noch über den Buchstaben irgendwie falsch gesetzt oder so?
Nee, weil seit immer, wenn ich dieses Thema anspreche, sagt Sören, er sucht ihn raus und schickt ihn mir. Das war vor Monaten. Also ich glaube, dieser Spieler war erfunden.
Da müssen wir in die Folge nochmal reinhören und bis Sören hat er noch gute 6-7 Wochen Zeit bis zum Ende der Saison. Bis dahin muss er dann auf jeden Fall auf dem Präsentierteller dann.
Hassan gibt es auf jeden Fall, ja.
Bekannt gegeben werden.
Gut. Und ich habe abschließend noch eine Sache, würde ich gerne auch noch loswerden. Und zwar Glückwunsch an Arminia Bielefeld. Na, bist du aber noch?
Ja, die sind U19 Deutscher Meister geworden. 17 Deutscher Meister geworden. Genau. Ja.
Ja. Das sollte man in dem Podcast auch erwähnen.
Finale heute gegen
Wolfsburg.
Ach, jetzt habe ich aber auch noch, wo wir gerade bei den Junioren sind. Mich hat es heute auch mal wieder auf einen Sportplatz verschlagen mit meinen Eltern. Die wollten unbedingt sich ein Aufstiegsjugendspiel irgendwie so eine Quali da angucken. Mannschaften brauche ich jetzt nicht erwähnen, aber vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich war total verwundert. Gibt es mittlerweile vor gelben Karten und Platzverweisen wieder irgendwelche Zeitstrafen?
Ja, 5 Minuten, glaube ich.
Ich war total, auf einmal war der Spieler vom Platz und ich habe gar keine rote Karte oder sonst irgendwas gesehen. Der hat eine Zeitstrafe gekriegt, ne?
Ja, 5 Minuten Zeitstrafe.
Ist das nur in gewissen Juniorenligen oder ist das jetzt von der D-Jugend bis hoch zur A-Jugend wieder drin oder wie funktioniert das? Kommt das vor der gelben Karte oder wann werden die vergeben?
Nein, also ganz genau weiß ich es nicht, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich glaube, es ist sozusagen, also ich habe es tatsächlich für C-Jugend oder hatte ich das auch mehrmals, dass ich für 5 Minuten zuschauen durfte. Bevor die rote Karte kommt.
Also jetzt haben wir, glaube ich, ein Thema aufgemacht. Ich habe in meiner Jugend, Fabi, wir sind jetzt auch nicht so weit auseinander. Ich habe in meiner Jugend damals immer direkt Karten gekriegt und keine Zeitstrafen. Da in der Halle, da kenne ich das raus. Aber
naja, ich komme ja aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Also vielleicht war ja da wieder alles anders. Okay. Ist ja vielleicht von Verband zu Verband auch nochmal unterschiedlich.
Das kann natürlich auch sein. Ja gut, okay, dann werde ich mich da mal irgendwie in die neuen Richtlinien einlesen, was da momentan
ja, lese dich mal ein, was im unterklassigen Jugendfußball für Fußballregeln her.
Ja, vielleicht kannst
also,
du, ja.
Also ich habe jetzt hier, also es gibt erst die gelbe Karte und nach der gelben Karte darf eine 5 Minuten Zeitstrafe ausgesprochen werden. Und wenn du gelb und eine 5 Minuten Zeitstrafe bekommen hast, dann gibt es erst rot. Eine gelb-rote Karte gibt es nicht mehr.
Ah, okay. Aber bevor du die 5 Minuten, musst du definitiv vorher schon mal einmal gelb bekommen haben.
Ja.
Ah ja, gut. Danke, Sören. Das lässt mich heute Abend dann auch beruhigt schlafen. Jetzt weiß ich das.
Na, Gott
perfekt.
Sei Dank.
Gott sei Dank hätten wir das auch. Gut, dann, Jungs, haut euch hin, ruht euch aus. Morgen, Fabi.
Schöne Woche.
Dir. Schöne Woche, guten
Dankeschön.
Und Sören, dir auch einen guten Start beim neuen Arbeitgeber.
Besten Dank.
Bis dahin mal.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.